und herzlich willkommen zum 144. Pencast. Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über Comedies aus unserer Jugend oder Slapstick-Comedies, könnte man auch sagen, nämlich Die nackte Kanone von David Zucker aus dem Jahre 1988. Was schon eigentlich nicht mehr richtig mit der Jugend stimmt, geboren worden, aber egal. Dann Robin Hood, Helden in Strumpfhosen von Mel Brooks und Jazz Club von Helge Schneider aus dem Jahre 2004. Von wann ist denn Helden in Strumpfhosen? Ich hab's gar nicht.
93.
Von 93 und Jazz Club von Helge Schneider aus dem Jahre 2004. Mein Name ist Christian von Loxley und ich spreche wie immer mit Lieutenant Horst Drabin.
Roger.
Und Fischverkäufer, Zeitungsausträger und Jazzlegende Malte Schuh.
Hallo.
Ja, es ist ein bisschen auch zu diesem Thema gekommen, weil ich muss kurz hier ein bisschen aus dem Hintergrundbusiness von Pencast erzählen. Ich hatte eine Einladung zur Pressevorführung von Power Rangers montags um 12. Dachte ich, geil, machen wir das doch im Cast. Das ist mir aufgefallen, ich muss da arbeiten. Konnte ich nicht hingehen. Und das wäre so der eine Film, der ist natürlich bestimmt auch richtig scheiße, aber damit hätten sie mich gekriegt, weil das ist wirklich was, was ich in meiner Kindheit hammer viel geguckt habe. Und das kam auch so früh immer, ich glaube so 6 Uhr morgens oder 7 Uhr morgens am Samstag oder sowas, ist man aufgestanden. Habt ihr das geguckt eigentlich früher, Power Rangers, oder ist das völlig an euch vorbeigegangen?
Nee, das war mal zum selben Timeslot wie Conan der Barbar, da muss ich mich natürlich entscheiden. Nee, habe ich tatsächlich nie geguckt, glaube ich, Power Rangers, oder zumindest nur mal so nebenbei.
Nee, Power Rangers habe ich auch nicht geguckt. Ich habe eigentlich nur Gargoyles geguckt, das hat auch gereicht.
Irgendwann vielleicht auch nochmal in diesem Pencast, die Gargoyles. Die Themenfindung war dann ganz geil, dann haben wir gedacht, okay, was können wir alles machen? So komische Filme, die im Kino jetzt angelaufen sind, auf die man nicht so richtig Bock hat. Ey, geil, machen wir nochmal was ich schon lange auch aufgeschrieben hatte. Mal so über Slapstick-Comedies oder einfach ja Comedies von früher vielleicht mal zu sprechen. Wir haben in dem Cast erstaunlich selten überhaupt über Comedy-Filme geredet bis jetzt. Also ich kann mich noch an 15-mal Küche Sarg erinnern. Und das war's vielleicht? Ich weiß nicht.
Nee, dieser Seth Rogen Nordkorea-Film.
Oh ja.
Yeah. Oh, the Interview. The Interview. Dann dieser Chef, wo sie mit dem Foodtruck rumfahren.
Kiss the Cook oder so. Wie?
Ja. Genau. Ja, so eine halbe Comedy, ja, stimmt.
Ja, aber insgesamt wenig.
Genau, sehr, sehr wenige. Deswegen haben wir mal überlegt, okay, lass doch mal über Sachen reden, die wir früher richtig geil fanden, und damit meine ich richtig geil, also die wir halb mitsprechen können, super lustig fanden und uns dann gefragt, okay, wie machen wir das genau? Denn da gibt's schon relativ viele Filme, die da irgendwie so reinpassen in diese Comedy von früher, die es heute nicht mehr so richtig gibt. Zum Beispiel auch Monty Python haben wir diesmal nicht mit reingenommen, und dann hat Max Ohle noch Louis Defines, weiß ich nicht, die Olsen-Bande und Bud Spencer und Terence Hill mit auf die Liste gepackt. Alle Sachen, über die wir auch mal sprechen können, aber diesmal dachten wir irgendwie, wir belassen es mal bei diesen ähnlichen und doch irgendwie unterschiedlichen Filmen, ne?
Ja. Ja, und die Liste geht ja noch viel weiter. Man hätte Airplane noch mit reinnehmen können, man hätte Hot Shots noch mit reinnehmen können, würde ich mal sagen. Diese ganzen dänischen Comedies auch, die wir, glaube ich, auch alle in der Jugend richtig geil fanden, so Adams Äpfel.
Ja.
Ich bei mir persönlich auch noch so Austin Powers oder vielleicht sogar Scary Movie noch oder so, da gibt's ja wirklich sehr viel.
Und natürlich Meta Luna 4 antwortet nicht, der This Island Earth, der Mystery Science Theater Film.
Eigentlich. Stimmt, Mystery Science Theater ist auch noch so ein Punkt, ja. Also das war echt ein knallhartes Auswahlverfahren, aber ich denke, haben wir ganz gut hingekriegt dann jetzt am Ende.
Genau, war dann auch manchmal natürlich einfach nur so kurz. Ich habe dann gemeint, ja, lass mal Praxis Dr. Hasen bald machen. Meinte Horst, nee, Jazz Club ist geiler. Okay, alles klar, ist gebucht. Ich habe nicht Jazz Club gesehen jetzt zum ersten Mal. Na gut, schauen wir halt den. Werden wir gleich ein bisschen drüber sprechen, wie sich die Filme ähneln, wie die sich unterscheiden und warum es das eigentlich heute nicht mehr so richtig gibt. Vielleicht können wir da doch noch mal kurz das jetzt schon besprechen. Ich habe das Gefühl, du hast gerade Scary Movie angesprochen, dass die das eigentlich totgeritten haben. Also das ist mit Scary Movie, und dann gab es ja diesen ganz seltsamen Meine Frau, die Spartaner und ich und sowas.
Ja.
Das wurde dann so beschissen irgendwann, dass es das nicht mehr gab, und gleichzeitig ist die Kiffer-Comedy auch mit Scary Movie eigentlich so in den Mainstream gekommen und wurde dann so ein bisschen weitergebaut von Seth Rogen und der ganzen Clique. Mhm. Und jetzt haben wir so das so ein bisschen eher, ne? So diesen völligen Bullshit gibt es nicht mehr so viel, oder?
Ich glaube auch, also einfach dieses Genre der Parodie einfach so, ja, der Genre-Parodie auch einfach, das ist irgendwie dann echt so mit Austin Powers und Scary Movie irgendwie so Anfang, Mitte 2000er, ja, war das dann weg. Und ich glaube echt, dass es gut sein kann, dass eben ein paar Leute eben den guten Namen der Parodie sowas von in den Dreck gezogen haben mit dem Epic-Movie und ja, diesem ganzen Kack, dass es dann sich keiner mehr traut, es anzufassen. Ich glaube schon, dass das so der Grund sein könnte, auf jeden Fall.
Ja, aber
das find ich ein bisschen schade.
Es ist aber schon auch irgendwie, man kann es sehr gut verstehen, so, weil da halt, was da in den letzten Jahren an Parodiefilmen rausgekommen ist, ist halt wirklich, weiß nicht, es ist mittlerweile halt gleichbedeutend mit, ja, es ist halt einfach Dreck. So, also es ist halt absichtlich schlecht gemacht, quasi. Und ja, so früher, wenn du dir Nackte Kanone oder so anguckst, das ist halt, das sind halt die dümmsten Gags, aber sie sind halt gut gemacht trotzdem. Also du hast vernünftige Schauspieler, du hast vernünftige Sets, du hast eigentlich, ja, also sehr viel Aufwand dahinter, um einen stumpfen Gag abzufeiern. Und mittlerweile, ja, also bei mir ist es ja auch selber so, ich finde diese Filme, die früheren Filme auch super, aber wenn mir heutzutage jemand sagen würde, hey, komm mit ins Kino, wir gucken hier die neue, keine Ahnung, Rom-Com-Parodie oder was weiß ich, würde ich sagen, leck mich am Arsch.
Kommt natürlich drauf an, gibt natürlich ein paar Sachen. What We Do in the Shadows ist ja quasi eine Vampirfilm-Parodie. Dann so ein bisschen in die Richtung geht vielleicht auch Anchorman, oder obwohl das ja auch aus dieser ganzen großen amerikanischen Comedy-Clique oder jetzt so Dodgeball, ne? Also so eine Sportfilm-Parodie. Ich glaube eben, das Wichtige ist wahrscheinlich, dass du einerseits trotzdem in der Comedy noch so ein Film drin ist. Ja. Also das ist ja, da kann man ja gleich nochmal drüber reden, bei Robin Hood und auch bei der Nackten Kanone zumindest.
Ja.
Ist da ja trotzdem noch ein Crime-Thriller in Anführungsstrichen drin und ein Robin Hood-Film, ja, den man auch ohne die Gags, also der eine Handlung hat, auch abseits von den Witzen eigentlich. Das ist wahrscheinlich wichtig. Und dann habe ich echt das Gefühl, das merkt man stark bei Robin Hood auch, du darfst nicht zu doll so popkulturell aktuell sein, denn die Gags kriegen so schnell einen Bart, dass es echt nicht mehr witzig ist, außer dann ironisch, wenn also heutzutage wenn jemand sagt, ah, der junge Michael Jordan oder sowas und du denkst, du lachst halt, weil es einfach so ein mega blöder Spruch ist und da auch damals schon war. Aber das merkt man eigentlich immer, wenn die Filme versuchen, so aktuelle Popkultur sich drüber lustig zu machen, dann ist es nicht so witzig, wie wenn das einfach nur ein richtig dummer so Prop-Gag ist, dass jemand gegen eine Tür läuft oder eben gerade nicht, finde ich.
Ja, ich sehe das aber auch. Bei Robin Hood merkt man auch schon, da ist ja sogar noch viel mehr noch ein eigentlicher Film drin als bei Nackte Kanone. Da ist es ja wirklich extrem simpel, alles, was da so auf Story-Ebene passiert. Und ja, ich glaube, dass ich, ja, dass sich das lange nicht mehr getraut wurde, quasi auf Geschichte und Charaktere völlig zu scheißen und halt so sagen wir, so alles für den Witz quasi. Und da muss aber auch wirklich dann in jeder Ebene ein Witz drin sein, wie bei Nackte Kanone. Das gab's, glaube ich, lange nicht mehr. Aber vielleicht war das auch einfach so die goldene Ära dann. Ich meine, es gab ja dann auch noch so Mr. Bean und so, halt diese ganze britische Schiene gab's noch und halt auch mit Monty Python. Ja, vielleicht kommt es auch nie mehr wieder. Und vielleicht ist es auch nicht so schlimm.
Ja, ich weiß nicht, ob es auch eine Altersfrage ist so. Also ich hatte jetzt schon wieder auf jeden Fall Spaß dabei, diese Filme zu gucken. Hab mich wesentlich weniger weggeschmissen als früher auf jeden Fall. Und ich weiß auch nicht, also so gerade zum Beispiel Helden in Strumpfhosen, boah, weiß ich nicht, wenn ich den jetzt zum ersten Mal geguckt hätte, hätte ich, glaube ich, auch, also dann würde ich ihn, glaube ich, richtig abwatschen jetzt hier. Aber so geht's halt schon einfach klar, so, weil es halt so dumm ist und weil man, ja, es macht halt Spaß, über denselben Witz nochmal zu lachen, über den man vor 10 Jahren, vor 20 Jahren schon gelacht hat.
Und der Film ist eben auch schon etabliert, also der hat ja schon seine Daseinsberechtigung. Du kennst ihn schon, also lacht man mittlerweile auch oft darüber, wie scheiße der Film einfach ist. Also, dass es ihn überhaupt gibt, wie schlecht die Witze sind. Und dann kommt natürlich heutzutage auch noch so diese rassistisch-homophobe Ebene so mit rein, die da halt in vielen Gags drin ist, die früher einfach auch noch nicht so, wo sich Leute früher einfach noch keine Gedanken darüber gemacht haben, ob das jetzt sein muss oder nicht, was ja auch immer noch heutzutage noch eine Frage ist. Ich würde sagen, wir reden da gleich nochmal weiter drüber, wenn wir über die Nackte Kanone sprechen, machen nur ein ganz kurzes, obwohl wir keine E-Mails bekommen haben, trotzdem ein ganz kurzes Hörerpost-Segment.
Dr. Peng, Kundenservice, Betreuungsstelle, wie kann ich Ihnen helfen?
Denn ich wollte sagen, das ist vielleicht jetzt so noch nichts ganz Besonderes, aber wir wurden immerhin eingereicht beim Grimme Online Award von irgendwem. Ich hoffe, es war keiner von euch beiden, sonst wäre es richtig komisch jetzt. Nee.
Ich weiß auch nicht.
Ich habe gedacht, du wärst es gewesen, Christian, aber anscheinend auch nicht.
Es wäre wahrscheinlich schlau, wenn jemand von uns sowas machen würde.
Wenn wir nicht die schlechteste PR-Abteilung der Welt hätten. Nämlich uns.
So sind wir. Irgendwer hat's gemacht, vielen Dank. So wie ich das jetzt sehe, guckt sich jetzt die Grimme-Jury diese, weiß ich nicht, paar hundert eingereichten Dinge da an und schaut dann, wer nominiert wird. Ich denke, wir sind uns alle darüber einig, dass wir auf keinen Fall für den Grimme Online Award nominiert werden, obwohl es natürlich das Neo Magazin Royal Intro von mir natürlich definitiv verdient hätte. Ja. Aber trotzdem nett, dass das passiert. Auf der Grimme-Seite kann man sich die ganzen Sachen angucken. Und dann hat von den Krautreportern Christian Koch einen Artikel geschrieben über Podcasts, so ein kleines Podcast-ABC gemacht, was auch ziemlich cool geworden ist. Also auf viele Fragen auch erklärt werden, kann man damit Geld verdienen und sowas, Sachen, die ich auch nicht wusste. Und da konnte man die Podcasts einreichen, die man hört. Und wir, ich glaube, so 1400 Menschen haben an dieser Online-Umfrage teilgenommen. Und wir sind da unter den Top 25 Casts mit drin, mit echten Hochkarätern wie Gästeliste, Geisterbahn und Fest und Flauschig und sonst was. Was schon richtig cool ist, was bestimmt auch ein bisschen daran lag, dass wir es getweetet haben zu der Zeit, als diese Umfrage online war. Aber das wundert mich trotzdem eigentlich, dass wir da so weit mit oben drin sind. Weil das schon große Namen auf jeden Fall sind, die da noch in der Liste mit
drin sind. It's a long way to the top if you wanna rock and roll, sage ich ja immer. wir sind anscheinend schon ganz oben angekommen.
Wir befinden uns auf jeden Fall in illustrer Runde. Da muss ich aber auch sagen, da habe ich dann aber auch selber dann den Pencast empfohlen in dieser Umfrage. Also da, zumindest eine der Stimmen kam
tausendmal von mir. Schön. Ja. Aber wenn wir hier gerade noch im Hörerpost-Segment sind, ich habe auch keine Hörerpost, aber ich war gestern mit ein paar Leuten trinken und da stellte sich heraus, dass ich anscheinend irgendwann mal versprochen hatte, im Pencast zu grüßen. Und insofern werde ich das jetzt hier tun. Also, liebe Carina und liebe Sonja, allerherzlichste Grüße von, nicht nur von mir, sondern von ganzen Pencast. es ist schön, dass es euch gibt. So, bitteschön.
Wow, hast du eine Wette verloren, oder?
ich habe ursprünglich mal, im Winter waren wir auf dem Weihnachtsmarkt verabredet und ich war so verkatert, dass ich abends es nicht auf dem Weihnachtsmarkt geschafft habe. Deswegen musste ich da absagen und dann war das, glaube ich, wurde das ausgehandelt, dass ich das im Pencast offen zugeben muss oder so. Jetzt verspätet. Okay. Naja.
Ich dachte, es wäre eher so, ihr seid so schön, wurdet ihr schon mal in einem Podcast gegrüßt? Jetzt ist es passiert. Und grüßen möchte ich auch, Helen Krüger ist jetzt dabei bei Patreon, bei unseren Unterstützern. patreon.com/pencast kann man uns unterstützen mit ganzen $10 im Monat.
Königin, deine Präsente Königin für eine Nacht.
Rausgeschickt. Genau, Königin für eine Ausgabe. Sie hat ja getwittert, dass sie sich auch überlegt, Königin des Pencasts zu werden. Wenn ihr König oder Königin des Pencasts werden wollt, müsst ihr uns mit nur $100 im Monat unterstützen. Dann kann dieser Titel euch gehören. Ja, und damit würde ich sagen, genau, vielen Dank dafür. Das war's mit dem Hörerpost-Segment und wir fangen an mit der nackten Kanone.
Ja, Lieutenant Drebin, Spezialeinheit.
Oh, ich weiß, wer Sie sind, Drebin. Was wollen Sie hier?
Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen. Kommt Ihnen dieses Gesicht bekannt vor?
Weiß nicht genau. Haben ziemlich mieses Gedächtnis.
Ah, ja? Vielleicht wird das Ihr Gedächtnis ein bisschen auffrischen.
Weiß nicht, immer noch ein bisschen vage.
Wie sieht's damit aus?
Ja, jetzt weiß ich's wieder. Ich habe ihn ja öfter gesehen. Warum wollen Sie das wissen?
Das kann ich Ihnen nicht sagen.
Vielleicht hilft Ihnen das auf die Sprünge.
Ich weiß wirklich nicht, ob ich das sollte.
Ah, fällt's Ihnen immer noch nicht ein?
Also gut, sein Name ist Nordberg, er ist Polizist.
Das war kein Polizist, der hat mit Age gedealt.
Was?
Ich sag Ihnen, das war ein Drecksack.
Du stinkender Müllsack. Ich sollte dich sofort festnehmen.
Ist ja gut, der Mann war bei der Ludwig-Spedition. Er hat versucht, einem meiner Jungs was zu verkaufen. Was willst du jetzt unternehmen, Bulle?
Warum soll ich dir das erzählen?
Hilft dir das auf die Sprünge?
Ich werd's dir trotzdem nicht sagen.
Kannst du mir 20 pumpen? Na, wie sieht's jetzt aus?
Gut, ich gehe runter zu Ludwigs Büro. Ich werde herausfinden, ob du die Wahrheit gesagt hast.
Die nackte Kanone erzählt die Abenteuer von Inspektor Frank Warte mal, oder war das Sergeant Frank?
Sergeant, wisst ihr noch? Sergeant, ja. Auf jeden Fall.
Das stimmt nicht. Dann ist es vielleicht Zeit für das große amerikanische Polizeiränge-Quiz.
Oh nein. Nicht schon wieder.
So, ich habe mir wieder, als ich die Zusammenfassung aufgeschrieben habe, ist mir eingefallen, also Wikipedia sagt, glaube ich, Lieutenant Frank Drebin, dass ich überhaupt gar nicht weiß, was es mit diesen amerikanischen Polizeirängen immer auf sich hat. Also ich weiß nicht, wie das euch geht, aber ich habe keine Ahnung, was ist jetzt nochmal der Unterschied zwischen Sergeant und Inspektor, was ist da los? Und deswegen, es gibt eigentlich nur eine super kurze Quizrunde, werde ich euch jetzt Polizeiränge sagen. Habt ihr irgendwas, dass ihr die aufschreiben könnt?
Ja, ein Computer.
Wow. Sehr gut. Ich habe hier einen Kugelschreiber. Ich guck mal, ob der schreibt. Wo soll ich denn draufschreiben? Hier, die Abfallgebührenbescheid 2017 der Stadt Freiburg.
Alles klar. Ich nenne euch erstmal die Polizeiränge, die ihr danach in die richtige Reihenfolge bringen müsst. Sie sind Commander.
Commander.
Colonel.
Colonel.
Die Schreibweise ist auch immer verdammt schwierig. Detective/Inspector.
Mhm.
Officer.
Officer.
Captain.
Captain. Gott, sind das viele.
Chief of Police.
Ja, so klar, der Chef, ne?
Sergeant.
Jetzt habe ich Chief of Polizei geschrieben. Naja. Sergeant.
Und Lieutenant.
Leutnant,
ich hoffe, das ist kein Buchstabierwettbewerb.
Lieutenant. Ich habe jetzt Leutnant geschrieben. Okay.
Ich sage euch das, ich gebe euch einen Tipp, dass der Chief of Police wird auch Commissioner genannt.
Ja.
Ah ja.
So, und ihr habt jetzt 20 Sekunden Zeit. Na, länger, sag mal. Eine Minute Zeit, um die in die richtige Reihenfolge zu bringen.
Okay. Das ist ja einfach. Und dann?
Viele schon mal gehört, ich denke, ein paar sind relativ einfach. Bei einigen hat man gar keine Ahnung, um wen es sich da handelt.
Puh.
Ja, ich bin fertig.
So, wir gehen von hinten nach vorne durch. Also von dem, der wirklich da am wenigsten zu sagen hat,
der
von
Officer,
den ganzen
oder?
Leuten. Auf Platz 8. Hast du den Officer? Wen hast du, Malte?
Ich habe ebenfalls den Officer.
Das ist vollkommen richtig.
Yes.
Da bekommt ihr beide 5 Punkte. So, dann der Officer übrigens ist ein ganz normaler Polizist ohne Rang.
Ja.
Mhm. Dann auf Platz 7, einen drüber.
Da habe ich Detective Inspector, aber das ist, glaube ich, schon falsch.
Ich auch, tatsächlich. Sehr lustig.
Und das ist genau richtig.
Oh, yes.
Das ist, der ist genau da, genau, Detective oder Inspector wird er genannt. Ist ja ein Ermittler, so wie beim Tatort in Zivil unterwegs, befragt Leute. On the case. So, dann auf Platz 6.
Genau, da habe ich den Captain.
Da habe ich den Commander.
Das ist beides falsch. Auf Platz 6 befindet sich der Sergeant.
Echt?
Und der Sergeant ist der Chef einer ganzen, da steht Polizeischicht, also in so und in größeren Polizeiwachen dann auch so direkt der Chef von so mehreren Detectives, die unterwegs sind.
Ja.
Genau.
Scheiße.
So, was würdet ihr sagen, wer steht noch über dem Sergeant?
Da habe ich Lieutenant.
Ich habe den Commander als nächstes.
Lieutenant ist da richtig.
Yes.
Damit kriegt Malte da die Punkte. Über dem Sergeant steht der Lieutenant und der überwacht wiederum 2 oder 3 Sergeants.
Toll.
So, das war Nummer 5.
Kommt dann der Commander.
Wer ist auf Platz 4, genau, über dem Lieutenant?
Der Commander, sag ich. Oder
ja, da jetzt Sergeant stehen, das ist ja auf jeden Fall falsch.
Genau, das ist falsch. Auf Platz 4 ist der Captain. Der beaufsichtigt die ganze Polizeistation.
Ah ja.
So,
und das Schiff. Und das Schiff
wer
auch.
Kommt? Ja, genau. Wer kommt über dem Captain?
Colonel.
Das ist vollkommen richtig. Da weiß ich nicht genau, was der macht. Wikipedia hat es nicht so richtig erklärt.
Der überwacht die ganzen Captains wahrscheinlich. 2 oder 3 Captains.
Wahrscheinlich mehrere Polizeistationen, denke ich mal. Vielleicht 2 oder sowas, keine Ahnung. So, das habt ihr beide gewusst, ne?
Ja.
Dann kriegt ihr beide hier nochmal hier.
Und dann kommt der Commander, oder was?
Und,
über dem Colonel.
Wer ist über dem Colonel? Was sagst du?
Der Commander.
Ja, ich hab den Captain, der ja schon raus ist.
Okay, du hättest jetzt auch einfach als aussagen können, hätte ich auch geglaubt. So, dann kriegt Horst dafür einen Punkt. Commander, der überwacht verschiedene Divisionen von der Polizei. Manchmal so einen ganzen Precinct. Precincts, glaube ich, ist richtig. So, und dann ganz oben.
Ja,
Chief of Police.
Chef von Polizei.
Das ist natürlich völlig richtig. Der wird auch Commissioner genannt.
Der ist ja für die ganze Stadt zuständig.
Genau, und jetzt seid ihr tatsächlich gleich auf hier in meiner Liste, deswegen gibt's jetzt die Frage, und wer von euch das mir sagen kann, der hat das Spiel gewonnen.
Mhm.
Wer von denen ist der Sheriff?
Moment. Der Sheriff wäre dann... Eins im Sinn.
Ich würde sagen, der Captain wäre der Sheriff.
Ich würde sagen, der Commander ist der Sheriff.
Auf Wikipedia steht, das ist der Chief of Police. Also du bist dann tatsächlich auch, bei New York ist glaube ich nicht so, aber dann der ganze Boston's Sheriff's Department oder sowas ist die ganze Polizei dann in Boston. Damit seid ihr einfach gleich auf. Wir haben mal gelernt, so halbwegs, wer die ganzen Leute sind.
Wir sind immer noch in der Zusammenfassung von Die nackte Kanone, richtig?
Genau, und deswegen kommt jetzt die Quizmusik nochmal. zurück zum Thema. Lieutenant Frank Drebin überwacht also 2 oder 3 Sergeants, die wiederum dann wieder mehr überwachen. Check ich nicht so ganz. Weiß ich nicht genau, was da die dann ganze Polizeischichten überwachen. Es ist nicht so im Film. Vielleicht sind die Ränge falsch
gewählt. Hast du nicht eben gerade gesagt, er ist Inspektor?
Oh, nee, Lieutenant. Er ist Lieutenant Frank Drebin. Aber ich habe es am Anfang falsch gesagt, um euch zu verwirren.
Ach so,
kommt zurück aus einem Antiterroreinsatz im Libanon, nur um festzustellen, dass sein Kollege und bester Freund Notberg im Krankenhaus liegt. Er wurde nämlich von Ganoven verwundet bei einem illegalen Deal an den Docks, der eigentlich vom Industrietycoon Vincent Ludwig eingefädelt wurde. Der will nämlich die Queen, die bald zu Besuch kommt, durch einen Auftragskiller töten, durch so eine Art Chip in einer Uhr. Und dann wird man zum Serienmörder oder zum Mörder. Und Frank Drebin weiß als einziger Bescheid, versucht ihn aufzuhalten. Und außerdem bandelt er noch mit Ludwigs Sekretärin an. Ja, die nackte Kanone. Was ist so eure, wisst ihr, wann ihr den zum ersten Mal gesehen habt vielleicht?
Ewig her. Ich weiß, dass ich den bei einem guten Kumpel zu Hause, der Vater war da riesen Fan von und hat ihn, glaube ich, so gefühlt alle 2 Wochen einmal geguckt, alle Filme. Und da habe ich das zum ersten Mal gesehen und wusste halt überhaupt nicht, was los ist. So, weil das halt überhaupt nicht so war wie andere Filme. So, sondern also irgendwie so total, ja, ich war hauptsächlich verwirrt, so dass es sowas auch gibt. So, dass halt einfach Leute irgendwie den absolut dümmsten Scheiß irgendwie im Fernseher machen. War auf jeden Fall beeindruckt. Aber also sehr lange her, da war ich vielleicht 9 oder so, 8 oder 9.
Nackte Kanone war bei mir, glaube ich, auch so der Einstieg überhaupt in dieses Genre. Ich kannte das vorher auch nicht. Wie alt ich genau war, weiß ich nicht. Also in den frühen Teenager-Jahren, würde ich mal so tippen, muss das gewesen sein.
Und wie war es für euch, das jetzt nochmal zu gucken? Denn bei mir ist es auf jeden Fall so, ich finde, ich glaube, ich habe den ersten auch am meisten gesehen. Ich habe mir da tatsächlich irgendwann mal diese DVD-Box gekauft. Ich glaube, wir haben die das auch schon mal irgendwas davon zusammen nochmal
geguckt. 33, ein Drittel haben wir mal auf dem Beamer geguckt, das weiß ich
nicht. Genau, ja. Und ich kann mich auch oft da nicht erinnern, welcher jetzt eigentlich welcher ist. Welcher ist der, wo er Cocktail kriegt mit den ganzen
Schiffen.
Es ist wirklich so ein bisschen egal. Was mir an der nackten Kanone so gut gefällt, ist diese Figur von Frank Drebin. Weil ich liebe, also bei der nackten Kanone finde ich, ist es noch fast stärker als bei den anderen Filmen, dass der Film eigentlich so eine leicht, ja doch eine seriöse Geschichte versucht zu erzählen. Also es ist schon ein Polizeithriller, aber es passieren die ganze Zeit blöde Sachen, die einfach unkommentiert oft sind. Das finde ich, glaube ich, so geil, dass es nicht kommentiert wird. Denn bei Helden in Strumpfhosen wird dann oft nochmal kommentiert, dass er zum Beispiel, als der König in der Badewanne ist bei Helden in Strumpfhosen und diese Leute, die da eigentlich so die Trompeten, Hörnerblasen, das in seine Badewanne machen und er dann einen Whirlpool hat, er muss dann natürlich nochmal erklären, dass es ein Whirlpool ist für den Zuschauer. Ja. Und das zerstört eigentlich ein bisschen die Szene. Und das passiert bei den nackten Kanonen total selten, dass jemand darauf Bezug nimmt, was
gerade
für völliger Bullshit passiert. Zum Beispiel so, ich praktiziere Safer Sex. Und in der nächsten Szene sind beide einfach in so riesige menschengroße Kondome eingewickelt und knutschen rum. Und es liegt so ein riesiges Kondompapier auf dem Tisch. Was kein unbedingt super lustiger Witz ist, aber dass es nicht kommentiert wird, ist stark, finde ich. Und deswegen finde ich geil, dass er sich durchtrottelt, aber eigentlich so einen hohen Rang eigentlich hat. Eigentlich ein toller Cop ist angeblich.
Ja. Aber das ist auch wirklich das eine, finde ich, Alleinstellungsmerkmal von Die nackte Kanone oder zumindest das, was die eigentlich angefangen haben, zumindest in meinem Verständnis der Filmgeschichte. So dieses absolute Wegwerfen von Gags. Einfach, du machst den Gag und dann wird einfach Deadpan weitergespielt und es wird komplett ignoriert. Und die Gags sind auch teilweise halt da und es wird aber überhaupt nicht drauf eingegangen. Also keine Ahnung, ich habe jetzt mich wieder herzlich gefreut, wie sie in dieser, wo er da mit dieser Sekretärin diese Montage haben und die halt einfach lachend aus dem Kino kommen und sich halt nicht einkriegen vor Lachen und dann schwenkt es halt hoch und die haben halt Platoon geguckt. Und dann irgendwie, dann nach dieser ellenlangen Montage halt sagt sie halt so, ja, das war ein wunderschöner Tag, kaum zu glauben, dass wir uns erst gestern kennengelernt haben. So, das ist alles so, das ist so dumm. Aber ja, so dieses Unglaubliche, halt der Gag steht eigentlich über allem, wird aber immer einfach weggeschmissen. Und das funktioniert so geil. Also es macht so Spaß, sich das anzugucken. Und ich hatte auch jetzt wieder eine Menge Spaß, obwohl man ja auch wirklich, ich habe den auch so oft gesehen, du weißt ja alles, was passiert. So, es ist nichts mehr. Aber dann eierst du dich halt trotzdem wieder, wenn irgendwie ganz am Ende dieser Lundberg da seine Sekretärin dann diese in dem Baseballstadion entführt und dann auch halt für eine Szene völlig ohne Grund halt so eine Puppe in der Hand hat und die so total durch die Gegend schmeißt und man sieht halt voll, dass es kein richtiger Mensch ist. Und es ist auch völlig unklar warum. So, dann nächster Schnitt ist sie halt wieder ein normaler Mensch. So,
das ist, ja, sowas das ist für mich herrlich. Für mich auch der große Unterschied zwischen halt Robin Hood und Nackte Kanone ist, dass Robin Hood will noch viel mehr so ein wirklich ein realisierter Film sein. Da wird viel mehr Wert noch auf Struktur gelegt und irgendwie auf den Ablauf der Story. Da gibt's durchchoreografierte Tanznummern und irgendwie auch dieser komplette Parodie-Aspekt geht nochmal viel tiefer, finde ich, als bei Nackte Kanone. Mhm. Aber das ist jetzt nicht, also es soll keine Kritik sein an Nackte Kanone, weil der nimmt sich halt stattdessen raus, wirklich, wie ihr es auch gesagt habt, da den totalen Fokus nur auf den Gag zu legen. Und das ist deswegen so geil, weil er das aber auch so ultra konsequent durchzieht, dass dann aber wirklich in jedem Aspekt von jeder Szene ist ein Witz drin. Also ja, da gibt's dann nicht nur Slapstick, sondern da ist dann auch noch ein Wortwitz und da passieren auch noch mal drei Sachen im Hintergrund, die du vielleicht gar nicht siehst beim ersten Mal gucken. Und auch dieses unkommentiert lassen ist so einfach so geil. Da sind halt einfach Gags drin, die müssen da nicht drin sein. So, also da gibt es, die haben eigentlich überhaupt keine, ja, Berechtigung da zu sein. Weiß nicht, wenn einfach irgendwas umgefahren wird im Hintergrund oder, weiß ich nicht, Charaktere laufen eben dann durch die Szene, die mit der Szene nichts zu tun haben und machen auch noch mal einen Witz. Und das ist einfach so geil, weil das für mich so eigentlich so diese Antithese zu der faulen Comedy ist. Weil ja, sich hier nie so auf dem einen offensichtlichen Witz ausgeruht wird, die es ja auch gibt, sondern das immer noch dann so vertieft wird mit anderen Witzen, die den einen Witz untermauern. Und das, ja, das ist für mich so ein schöner Kontrast zu so auch moderneren Comedy-Filmen, wo dann eben, ja, die Witze immer sehr eindimensional sind. Und hier ist es halt, ja, einfach so unglaublich krass viel mehr drin.
Und die Witze, was mir jetzt vor allen Dingen bei diesem Mal gucken wieder aufgefallen ist, wie harmlos die Witze auch teilweise sind. Also wie eigentlich fast schon niedlich. Also keine Ahnung, der ein Gag ist halt einfach, dass die Königin von England im Baseballstadion sitzt und dann aber trotzdem auch so einen Hotdog weiterreichen muss. So, das ist halt irgendwie, das ist nicht mal ein Witz irgendwie, aber es ist so, irgendwie ist es trotzdem so, ja, irgendwie, die, das ist halt trotzdem noch so fast familientauglich, dieses ganze Ding irgendwie, mhm, obwohl es halt auch mega komisch und sexuell die ganze Zeit aufgeladen ist und was weiß ich was. Aber ist irgendwie schön.
Ja, ich finde, das ist auch so gut verpackt in die, zum Beispiel in den Dialogen von Frank Drebin, der halt dann einfach wie, auch vielleicht ist das ein parodistischer Teil, dass er dann so Weisheiten von so alten, so raubbeinigen Polizeihasen irgendwie raushauen will. Sondern so, ja, du gehst schon ein Risiko ein, wenn du morgens aufstehst, über die Straße gehst und dein Gesicht in einen Ventilator steckst. Geil, eigentlich ganz geil geschrieben. So, ja, ne? Und diese ganzen Dinge. Und ich würde nicht sagen, so wie Malte, dass der nur um die Gags gebaut ist, der Film, sondern eben, dass das Geheimnis ist, dass der Film an sich schon eine Handlung hat, die passiert und jemand muss in eine Lagerhalle und da gibt's eine Schießerei und so weiter und am Ende gibt's einen Showdown, aber gleichzeitig laufen halt diese Gags ab, die einfach zeigen, dass das die Mega-Trottel sind, die da rumlaufen. Also ich kann mich so, finde das so geil, wie sie da vom Flughafen mit dem Auto zurückkommen. Man sieht, dass diese ganzen Koffer hinten irgendwie an ihrem Auto noch dran sind, diese ganzen Kofferwagen halt da dran sind, die sie halt natürlich nicht gecheckt haben offensichtlich. Oder vielleicht der beste Witz im ganzen Film, wo sie alle in diesen nächsten Raum gehen und nur Frank Drebin geht halt an dieser Tür vorbei.
Da an dieser Studioband vorbei, ja.
Ja, und das ist halt... Ja. So eine Sache finde ich, die auch, und die sind auch in Helge Schneider Filmen drin, aber dass man einfach dem Zuschauer so einen Witz zumutet, den zu sehen und nicht aber nochmal ein extra Licht drauf wirft, was ihr schon gesagt habt, ja. Was glaube ich auch dazu, was ich gelesen habe, es gab ja diese Serie Die Nackte Pistole, die ist vorher The Police oder Police Squad nur, auf der diese Filme basieren, die ist dann auch wohl abgesetzt worden, weil man meinte, die Zuschauer raffen das nicht so richtig, was daran so witzig sein soll, weil das, glaube ich, noch ernster ist und dann die Gags irgendwie noch visueller sind oder so. Okay.
Ja, so ein bisschen muss ich da mein Statement dann auch zurücknehmen. Hier sind natürlich auch schon ein paar andere Sachen drin. Also natürlich hast du hier dieses Spoof-Level, halt also das Verarschung von bestimmten Genres, also nicht nur von einem Kriminalfilm, sondern eben auch, also auch relativ deutliche Parodie so von so Film-Noir manchmal, oder? Mit dieser Narration aus dem Off und da halt mit der darunter gelegten Jazzmusik und diesen Settings wie diesem schäbigen Hafen zum Beispiel, das hat für mich auch so Film-Noir-Anstrich. Ja, aber andererseits ist es dann doch auch so sehr, sehr einfach. Klar, das hangelt sich an so einem Kriminalfall entlang, an so einer Verschwörung, aber es geht ja damit los, dass halt irgendwie Frank Drebin ins Bild kommt und du weißt gar nicht, wer er ist und der Charakter wird halt zu 0% eingeführt, sondern er dreht sich zur Kamera und sagt, ich bin Frank Drebin und ich bin der und der und das war's und dann geht's los. Und dann die Szenen, ja, also die hangeln sich so lang, aber die sind auch nicht aneinandergereiht, also richtig, oder die Verbindungen werden nicht wirklich erklärt und wenn dann, also wirklich auch in einem Satz, aber halt nicht aus der Geschichte heraus, also warum er da in dieses Lagerhaus muss zur Schießerei, weil ihm wer gesagt hat, er muss da hingehen und das war's. Also das meine ich damit. Es gibt diese Geschichte, aber der Fokus ist überhaupt nicht auf der Geschichte.
Ja. Obwohl das ja auch, also gerade so dieses, Also da ist, glaube ich, schon mehr drin, so weil er ja auch aus einer Zeit kommt, wo, glaube ich, dieses Noir-Detective-Ding einfach auch wirklich übersättigt war. Und ich glaube, das ist schon auch, kann man schon als Kommentar verstehen, dass ihm halt die Sekretärin dann sagt, ja, du sollst in die Lagerhalle. Und dann geht er da hin und dann schießt da irgendwer auf ihn und schreit irgendwas. Und er sagt, ich kann dich nicht hören. Du solltest aufhören zu schießen, wenn du redest. Und aber das ist halt auch so, also dass es schon auch Absicht ist, dass diese Story halt so lame vorangetrieben wird, weil ja immer durch irgendeinen Zufall halt irgendein Clou dann doch noch wieder da ist und dann halt so, ja. Aber klar, es ist irgendwie ganz witzig, weil nichts so richtig im Fokus steht, finde ich. Also außer so einfach der Film als Erlebnis vielleicht, keine Ahnung, so. Oder halt die Figur von Frank Drebin.
Ja, ich glaube, ich finde den halt so geil, weil dann ja auch rauskommt, dass er bei so einer Shakespeare im Park Aufführung einfach halt irgendwie 5 Schauspieler erschossen hat. Was haben sie, den Mord an Cäsar haben sie irgendwie dargestellt, und er dachte halt, sie wollen wirklich wen umbringen, und er hat sich dann einfach abgeknallt, und das ist einfach so trocken, dass er das auch bis heute nicht rafft, aber alle anderen eigentlich verstehen, dass er ein Serienkiller ist oder ein Massenmörder eigentlich ist, und dann sagt, fuck, wenn sie mir meine Lizenz abnehmen, meine Dienstmarke, dann kann ich ja niemanden mehr erschießen, dann komme ich ins Gefängnis, ich kann es nur noch in meinen eigenen vier Wänden machen. Und das finde ich geil, diesen trockenen, diesen absoluten Vollidioten Frank Drebin. Und da finde ich, ist auch Leslie Nielsen perfekt in der Rolle seines Lebens. Irgendwie dämlich. Und ich weiß, wo haben sie den hergeholt? Was hat der vorher gemacht?
Ich habe einmal...
Der war auch schon immer alt irgendwie.
Der hat in dem allerersten Science-Fiction-Film, der komplett seine Story nicht auf der Erde hat, spielt Leslie Nielsen einen Commander eines Raumschiffs übrigens. Ich weiß aber nicht mehr, wie der Film heißt. Aber
ja, aber das ist schon auch sowas, was man über alle drei Filme sagen kann, die wir heute besprechen. So, ohne den richtigen Schauspieler ist es nicht derselbe Film. Also ohne Leslie Nielsen hast du nicht die nackte Kanone. Und wenn man nicht schon das erste Mal lacht hat, wenn man diese olle Fresse sieht, in Kabul oder wo auch immer die sind, so, dann kann man dem Film wahrscheinlich auch im Endeffekt nicht so allzu viel abgewinnen. Das ist schon echt die Leslie Nielsen-Show, und er trägt es auch echt meisterhaft. Also man kann sich wirklich, sein Gesicht ist der beste Witz, finde ich. Und das ist bei Carrie Elves in Robin Hood ist das für mich aber auch ähnlich.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja, das ist wirklich auch, und ich finde, dass der Film auch immer dann so ein paar Filter hat, wenn er versucht, dann zu starken politischen Kommentar zu machen, dann mit diesen ganzen Terroristenführern, und dann zieht er dem einen den Turban runter und dann hat er da aber einen Irokesen steht. Das ist halt auch alles irgendwie schon relativ dämlich. Und genau, ich denke eigentlich immer, wenn die Witze so wirklich nur sind, dass jemand eine Tür ins Gesicht kriegt, oder dass, ich glaube, weiß nicht, in welchem das ist, da gehen sie im Gefängnis vorbei, im Gefängnis da lang, wo man seine Angehörigen treffen kann. Und dann, ihr kennt dass diese Glasscheibe und dieses Telefon und sowas, ne? Und dann gehen sie da vorbei und dann ist einfach halt das geflutet und so ein Taucher und so Fische sind da halt drin. Und das ist halt einfach, ich weiß nicht, das kann ich so wertschätzen, dass Leute da sitzen und sich denken, okay, und im Hintergrund machen wir, und eins ist ein Aquarium. Und dann sagen alle, ja, alles klar, gebockt, machen wir, Hammergag. Na gut, dann würde ich sagen, lass uns doch mal weitergehen zum nächsten Film, der wirklich ähnlich ist, auf eine Art Robin Hood Helden in Strumpfhosen.
Seid gegrüßt, Hoheit.
Hundkursche.
Ein Präsent für euch und eure Gäste.
Das ist eine Wildsau.
Nein, das ist ein Wildschwein. Das hier ist eine Wildsau.
Witzig. Sehr amüsant. Ihr seid also Robin von Locksley, hm?
Oh, von euch habe ich schon furchtbar viel gehört.
Und ihr seid...
Jungfer Marion.
Ah, Jungfer Marion. Gerüchte über eure Schönheit sind weit und breit in aller Munde. Doch wie ich sehe, werden sie euch kaum gerecht.
Oh. Was für eine Schmalzbirne. Er ist eindeutig eine Schmalzbirne.
Genug! Ich meine, wisst ihr denn nicht? Es ist verboten, ein Wildschwein zu töten im Walde des Königs!
Ist es nicht auch verboten, auf dem Thron des Königs zu sitzen und seine Macht an sich zu reißen in seiner Abwesenheit?
Vorsicht, Robin! Ihr geht zu weit!
Ich habe erst angefangen.
Ja, das ist ja so der letzte große Mel Brooks Film. Danach kam nur noch so Dracula, tot aber glücklich. Von dem habe ich noch nie was gehört. Und
das aber da ist auch, da steht auch Leslie Nielsen, glaube ich, mit als Dracula.
Ah, alles klar. Also auf jeden Fall ist er auch total gefloppt, also bei den Kritikern und auch am Box-Office. Naja, also die goldene Mel Brooks-Ära begann ja damals, ich weiß es noch persönlich, mit The Producers 1968. Dann gab es irgendwie Blazing Saddles, der wilde, wilde Westen in 75, Spaceballs und die verrückte Geschichte der Welt dann in den 80ern und dann eben jetzt am Ende Robin Hood in 1993. Ja, die Hauptrolle wird gespielt von Cary Elwes. Das ist irgendwie ein interessanter Mensch irgendwie, den ich auch nicht so ganz verstehe. Also zu der Zeit hat er, war er gerade auf seinem persönlichen Karrierehöhepunkt. Ich weiß nicht, ob ihr mal The Princess Bride mal geguckt habt. Ich nämlich nicht. Da spielt er auch die Hauptrolle. Und das soll ja auch so ein super Kultklassiker sein. Auch mega gut, keine Ahnung.
In Hot Shots
war er dann auch dabei. Ja.
So ganz kurz, Princess Bride, ganz ist scheint so ein, ich glaube Blazing Saddles ist auch so ein Ami-Ding, also was es nie so richtig nach Deutschland rüber geschafft hat, was aber da oft zitiert wird und die Leute lustig finden. Ja. Und The Princess Bride ist so eine ganz komische Mischung von so einem einfühlsamen Märchenfilm und dann doch so einer leichten Comedy und halt so ein absoluter Kultklassiker in den USA. Checkt man nicht so richtig, wenn man den als Deutscher guckt, ohne da, dass der schon ewig mal zitiert worden ist. Also kann man sich mal angucken, ist nicht schlecht auch, aber ja, seltsam. Ja. Zurück ins Studio.
Ja, zurück zu mir. Cary Elwes, dann so seit Anfang 2000er ist er komplett in der Versenkung geschwunden. Also wenn man sich da mal seine Filmografie anguckt, dann ja so einzelne Serienfolgen und ein bisschen Voice-Over-Work und natürlich Dr. Lawrence Gordon in der Saw-Filmreihe spielt er natürlich auch noch mit. Aber da auf jeden Fall nichts Großes mehr. Naja gut, Robin Hood, ja, der Film ist halt so eine Parodie eben auf die Sage von Robin Hood allgemein, aber auch spezifischer auf den Film Robin Hood, König der Diebe mit Kevin Costner von 91. Hab ich persönlich, glaube ich, auch nie gesehen oder zumindest nicht aktiv. Naja, worum geht's? Robin von Locksley kämpft mit seinem König Richard in den Kreuzzügen, wird dann aber gefangen genommen. Ja, dann entkommt er wieder mit Hilfe des Fürsten Nisreiz und schwimmt zurück nach England. Dort muss er dann feststellen, dass Prinz John, also der Bruder von König Richard, hat die Krone an sich gerissen und das englische Volk ja mit Hilfe seines Handlangers, dem Sheriff von Nottingham, unterdrückt. Robin trifft auf Hutchie, das ist Dave Chappelle in seiner allerersten Filmrolle, glaube ich. Das ist der Sohn von Al Niesreiz, der ist als Austauschstudent in England unterwegs. Dann sammelt er noch seinen blinden Butler Blinzler ein, verbündet sich mit ein paar geächteten Kämpfern, Little John und dem schönen Südländer Will. Ja, und schickt sich also an, England zu befreien. Und außerdem möchte er natürlich noch das Herz der schönen Lady Marianne de Brötchen gewinnen. Denn wir wissen alle, Lachsli und Brötchen, da fehlt nur noch mehr Rettich. Ja, Hammer-Gag. Einer der schlechtesten im Film vielleicht. wie war das für euch, das nochmal zu gucken jetzt, so viele Jahre später?
Ich bin mir gar nicht sicher, wie oft ich den überhaupt schon ganz gesehen habe. Denn ich kann mich erinnern, dass ich mit Horst zusammen auf jeden Fall diesen Anfang ein paar Mal gesehen habe und wir uns immer herrlich beömmelt haben auf Ich zähle bis Stimmen! Stimmen!
Ja, stimmt, das haben wir ja ewig gemacht auch immer noch.
Ja, oder auch dieser am Anfang so, welcher König? König Richard? König Fußball? Königspilsner? Mich herrlich drüber beeiern über den Scheiß, aber diesmal beim Gucken muss ich sagen, boah, Alter, werden hier die Gags ausgewälzt und plattgetreten, auch welche, die einfach keine richtigen Witze sind, weiß nicht, als sie da dieses Schloss, dieses Pappschloss wegziehen auf diesem Wagen, keine Ahnung, das ist echt so, ja, der heißt Hachi, dann müssen wir aber auch im Film das 20 Mal den Gag machen, dass jemand Gesundheit sagt. Weil der heißt doch nur so, damit ihr das sagen könnt. Das ist nicht mal ein richtiger Witz. Aber irgendwie ist es halt so blöd, dass es brummt, auch mit Al Niesreiz und sonst was, dass das schon zwischenzeitlich echt witzig ist. Aber der verliert halt auch ein bisschen, weil auch ein bisschen lang ist. Nackte Kanone ist ja auch echt kurz und knackig.
Ja, muss ich auch sagen, ich habe eigentlich hauptsächlich nur gelacht, weil ich mich daran erinnert habe, dass ich hier gelacht habe früher. So, also das ist schon echt... Also, bei den anderen beiden Filmen war ich echt positiv überrascht, wie gut die mir noch reingingen. Aber hier muss ich echt sagen, so, boah, schon ganz schön harter Tobak teilweise. Also, weiß ich nicht. Das ist halt so ein bisschen, ja, einfach zu viel des Guten. So, da hätte man nochmal drüber gucken müssen und jeden zweiten Witz halt einfach rausschmeißen. Weil die Gags sind ja auch so dicht müssen sie nicht sein. So. Also, und naja, also da hätte man schon einiges rausschmeißen können, dann wäre, und aber selbst dann, also, aber das ist auch sowas, weiß nicht, diesen Film braucht sowieso kein Mensch. So, es gab hier diesen Kevin Costner, Robin Hood, und dann denkt man sich, ha, wäre doch lustig, wenn wir das nochmal aufs Korn nehmen. So, das braucht niemand. Der Film ist vollkommen in Ordnung und hat seine Berechtigung, aber das war, also bei diesem Film finde ich, ist es von vornherein klar, so, ja, den gibt's dann halt. So.
Das ist ein bisschen anspruchsloser, denke ich. Also das ist auf jeden Fall der Film, das habe ich auch euch schon privat öfter mal erzählt, ich weiß nicht, ob ich einen Podcast auch gemacht habe, den ich in meinem Leben am öftesten gesehen habe. Also mindestens 15 bis 20 Mal. Einmal, ich war eine Woche im Urlaub mit meinem Bruder und wir durften zum ersten Mal den Computer mitnehmen. So ein richtig typisches Ding. Und da haben wir den jeden Tag geguckt, weil es der einzige Film ist, den wir auf dem Computer hatten. Sechsmal in einer Woche. Das war aber alles halt, bevor ich 15 war. Und jetzt habe ich den halt nochmal geguckt und ja, ich stimme euch dazu. Also das ist zumindest mal der massentauglichste von diesen drei Filmen, würde ich sagen. Einfach, weil hier der Humor noch viel offensichtlicher ist als in zum Beispiel Nackte Kanone. Also jeder Name ist schon ein Wortspiel. Dann diese Robin Hood-Parodie, beziehungsweise diese Abenteuer-, so Ritterfilm-Parodie ist sehr, sehr greifbar. Du hast Musical-Nummern, du hast Tanzchoreos, du hast ganz viel Wortwitz. Der Film ist unglaublich vollgestopft, aber dadurch gibt es dann eben auch so krasse Qualitätsunterschiede. Also hier wird auch gerne mal einfach nur nach der low-hanging fruit gegriffen. So. Also jeder dumme Gag, so auch der dümmste, den nehmen wir noch mit. Und dieses Clevere geht dem Film dann so ein bisschen ab in der Gesamtheit.
Ja.
Ja, und das Kommentieren eben auch. Also dass dann zum Beispiel vom Prinz John, der hat ja da so ein Muttermal, das in jeder Szene an einer anderen Stelle in seinem Gesicht ist. Und das ist natürlich ein Mega-Gag, finde ich persönlich. Total. Aber dass es irgendwann nochmal kommentiert werden muss und er nochmal sagt, ich habe ein Muttermal, das ist als Spruch ist das, klingt das irgendwie lustig, aber es nervt ein bisschen so, weil du manchmal denkst, ey, ich habe den Gag gecheckt, jetzt macht ihr ihn gerade kaputt.
Ja, auf jeden Fall.
Die Feuerwehr bei euch vorbei, glaube ich.
Bei mir,
was ich richtig geil finde, ist aber dieser Charakter von Prinz John, weil der so geil spricht, das ist ja, glaube ich, der gleiche Synchronsprecher von Bill Murray auch. Und dann kommt halt Robin von Locksley da rein mit diesem Eber, den er erlegt hat, und sagt nochmal, dass ja Prinz John das eigentliche Wildschwein sei. Und dann sagt er so, ha, witzig, sehr amüsant. Den finde ich als Charakter eigentlich sau nice, weil er so immer so ein bisschen trottelig ist. Und nie so richtig auf der Höhe der Zeit, was eigentlich gerade abgeht, und auch nicht so richtig beeindruckt ist von vielen Sachen, im Gegensatz zum Sheriff, der ja dieses lustige Trait hat, was es damals gab. Der Böse ist auch so ein bisschen schwul, deswegen ist es halt auch so ein bisschen lustig. Ja.
Das ist halt, das ist in diesem Film leider auch noch viel mehr drin als in den anderen, die wir jetzt geguckt haben. So einfach, dass man ihm sein Alter in der Hinsicht anmerkt. So, weil die Nackte Kanone zum Beispiel ist eigentlich ziemlich harmlos eigentlich. Ich meine, der ist halt so sexistisch, aber da so ein bisschen, aber da meine ich eher zu erkennen, dass das auch ein Witz halt oder quasi wieder dann der Parodie-Aspekt von diesen Filmen irgendwie ist. Weiß man natürlich nicht genau. Aber so bei Robin Hood, Helden in Strumpfhosen, ich meine, da merkt man halt schon so ein bisschen, dass es halt einfach in den 90ern diese ganzen, ist und so ein bisschen.
Diese ganzen schwulen und dicken Witze, weiß ich nicht, das ist halt eigentlich nicht mehr so richtig tragbar. Also wenn dann kommt ein Typ an und sieht ganz viele Männer in Strumpfhosen und fragt einfach so, Schwuchteln? Das ist halt, das kannst du.
Da kann ich drüber lachen.
Versteh mich nicht falsch, ich finde das sehr lustig. Aber ich glaube, du könntest das halt diesen Witz halt heute nicht mehr so anbieten, halt wenn das ohne das Wissen, dass das halt aus den 90ern kommt. Muss ich aber sagen, fand ich in Nackte Kanone auch ein bisschen altbacken, dieser Sexhumor. Und dass dann die Statue hat irgendwie dann einen Pimmel und dann, weiß ich, das mit dem Ganzkörperkondom. Das ist auch nicht so gut gealtert, oder?
Nee.
Weiß ich
nicht. Das Ding ist aber, dass es da... stell dir das mal vor. So,
ja. Aber das Ding bei Nackte Kanone, das ist dann halt ein- oder zweimal drin, aber bei was Robin Hood ja wirklich sich auf die Fahne schreibt, ist dir jeden Witz 20 Mal um die Ohren zu hauen. Also wenn da ein Charakter blind ist, gibt es 30 blinden Witze so. Und auch dieses Ganze so mit der Metaebene spielen, das gab es ja in Nackte Kanone auch, eben wenn er an der Tür vorbeiläuft, halt durch Set in das andere Zimmer, das gibt es hier ja auch 100 Mal, das wird dir so auf die Spitze getrieben. Also dann hast du eine Kamera, die halt bei einem Zoom dann das Fenster kaputt macht. Leute holen zwischendurch ihr Drehbuch raus und gucken noch mal rein, wie es weitergeht. Dann irgendwie in einer Kampfszene wird irgendwie dann so ein Caterer irgendwie verletzt oder guckt zumindest mal durchs Fenster. Einer läuft gegen den Kran. So, und dann schon im Vorspann so, immer wenn hier ein Robin Hood Film gedreht wird, dann brennen die unser Dorf ab. So, fick dich, Mel Brooks und so. Dieses Ganze, also dieses vierte Wand durchbrechen, das ist ja auch, war mir zu oft. Ich finde das an sich sind das alles gute Witze. Aber in der Masse dann verliert es dann so ein bisschen an seinem Reiz und seinem Charme.
Ja, ich glaube, da wieder die alte Weisheit, dann einfach wirklich wegwerfen, die Gags ein bisschen, also ich finde, die Gagdichte fand ich in Ordnung, aber das Auswälzen, geht einem ein bisschen auf den Keks irgendwann. Und klar, solche Schwulenwitze kannst du dann wahrscheinlich nur noch so als Referenz an Schwulenwitze machen oder sowas. Der ist ja dann auch noch Jude, nimmt dann seinen Hut ab, dann sind da diese Löckchen noch dran und sowas. Also an sich ist das schon in Ordnung, so vieles davon, einfach auf der humoristischen Ebene. Aber es ist so zu lang, zu doll ausgereizt, jeder dieser einzelnen Gags. Wenn man den Film, glaube ich, ein bisschen kürzer machen würde und die Gags eher abfeuern würde, dann ginge das. Ja. Und ich finde einfach, hier Carrie Elves, sie sieht auch so scheiße aus einfach. Also das ist halt auch wirklich, du hast es bei Nackte Kanone gesagt, man lacht schon über das Gesicht und ich finde auch, der Typ geht gar nicht. Was ich noch, aber auch noch finde, er könnte noch ein bisschen dusseliger sein, als er da ist in dem Film. Also er könnte noch mehr in Richtung Frank Drebin gehen, habe ich mir dann gedacht, nachdem ich vorher den Film gesehen habe. Also Carrie Elves selber könnte noch viel mehr blöde Sachen machen, weil eigentlich macht er eigentlich nicht so dummes Zeug, und sondern ist halt wirklich smart, einfach so der Held.
Ja. Nein, ich finde schon, dass Carrie Elves schon echt viel aus seinen Gesichtern zurück und auch aus seinen Redeweisen irgendwie rausholt. Ich finde das eigentlich genau richtig. Die Rollen sind ja auch nicht unbedingt vergleichbar. Also ein bisschen natürlich, aber er ist ja mehr so der etwas dumme Schönling, aber er soll ja schon was können in dem Film. Er ist ja schon der Anführer, er ist auch ein guter Kämpfer und Frank Drebin ist halt ein 100% Vollidiot. Einfach so. Also, so, keine Ahnung. Ich möchte auch gerne ein paar Worte verlieren zu der deutschen Übersetzung hier. Also ich glaube, das ist echt ein großer Teil der Experience so beim Filmgucken ist, wenn du den auf Deutsch guckst, weil einfach so viel, ja, also weiß ich nicht, das ist vielleicht die widersprüchlichste deutsche Synchroleistung, die ich je gehört habe. Also das ist ganz komisch. Teilweise werden Witze halt komplett umgeschrieben aufs deutsche Publikum. Also so König Fußball, Königs Pilsen, da weißt du ganz genau, dass es auf Englisch was komplett anderes ist. Dann teilweise werden völlig unnötig halt dann Witze von harmlos halt zu total anstößig umformuliert. Also zum Beispiel auf Englisch heißt er halt der Sheriff von Rottingham. Ist halt ein Wortwitz mit Rotting und Ham. Ja. Und auf Deutsch halt Nottingham. So, und diese Maid von Marianne heißt halt, ist halt einfach im englischen Film ist die Deutsch und heißt Broomhilde. Und auf Deutsch heißt die Brumdildo. So, weißt du? Das ist halt so komisch irgendwie. Auch, diese italienischen Auftragsmörder, da heißt er dann, auf Englisch heißt er Filthy Luca und auf Deutsch der beschissene Luca. so von Filthy Luca, also dreckig zu der beschissene Luca. Weiß ich nicht. Und irgendwie auf Englisch halt heißen die a sneeze und a chew und halt auf Deutsch El Niesreiz und Hachi. Das ist halt so crazy. Und dann, teilweise haben sie sich dann halt die Mühe gemacht, sich neue Gesundheit. Witze auszudenken, ob... Aber dann auch dieser Rap-Part am Anfang ist dann auch auf Deutsch übersetzt, aber dann teilweise die Lieder in der Mitte des Films, da wurde es dann gar nicht mehr probiert. Die werden dann auf Englisch abgefeuert, auch ohne Untertitel. Dann, ja gut, das können wir jetzt nicht irgendwie übersetzen, aber Brumdildo machen, nehmen wir noch mit rein.
soll das für ein Dialekt eigentlich sein? Das ist natürlich das alte Ding, was früher auch oft gemacht wurde, wenn jemand im amerikanischen Film deutsch ist, dann kriegt er in Deutsch natürlich einen lustigen deutschen Akzent, ist dann ein Sachse oder ein Schweizer oder sonst was. Das ist
Platt, dachte ich, sollte das sein.
Ah, also, das kann sein, ja.
Plattdeutsch, aber auch offensichtlich falsches eben Plattdeutsch, dumm, so habe ich das interpretiert. Ja. Aber da weiß man halt nicht im Endeffekt, wie viel Eleganz da dann doch nochmal verloren gegangen ist in der deutschen Fassung. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, Butler heißt halt Blinky oder so, oder Blinken auf Englisch, und dann, es gibt ja diese eine Szene im deutschen Film, da sagt er, du Blinzy.
Und der andere sagt, das heißt Dublette.
Heißt es nicht Dublette, was halt ein kompletter Nonsenswitz ist, und auf Englisch ist es halt Abe Lincoln und isn't his name Abe Lincoln? Also das ist zumindest halt noch irgendwie, da steckt ein bisschen mehr Cleverness und ein bisschen mehr Eleganz in diesem
doch. Aber dieser Dublettenwitz,
das ist eigentlich der beste Gag.
Das ist eigentlich dieses naive, nackte Kanone-Level, das eigentlich dem Film manchmal so ein bisschen fehlt. Also einfach seid ruhig noch dümmer. So wie auch Helge Schneider das zum Beispiel auch macht, kommen wir gleich drauf zu sprechen. So, da ist ja auch nichts zu schade eigentlich, um jetzt irgendwie lustig zu sein. Es muss gar nicht immer so eine pseudo-intellektuelle Ebene oder anstößige Ebene haben. Es kann auch einfach nur richtig dumm sein. So. Ja, das kann es auch reichen, ja. Da, weil du es nochmal gerade ansprichst, geneigte Pencast-Zuhörer oder die Zuhörerin wird sich denken, was, wie auf Deutsch? Wir haben das den ganzen Kack natürlich auf Deutsch geguckt, also die beiden Filme, weil wir das auch mit denen aufgewachsen sind auf Deutsch und weil es oft auch dann nochmal so eine neuere humoristische Ebene, dass du es halt im Alltag benutzen kannst. Also viele dieser Gags, viel, viel und oft benutzt auch im Alltag. Und manche kannte ich auch gar nicht. Da kannte ich nur den Gag und noch nicht den Film. So war es auf jeden Fall bei Jazz Club. habt ihr noch was zu sagen zu Robin Hood?
Nö.
Hat verloren von den dreien.
Alles klar. Da seid ihr dann wahrscheinlich genauer konträrer Meinung beim nächsten Film. Jazz Club von Helge Schneider. Bye.
Guten Tag.
Guten Tag.
Scheiße. Ich darf mich vorstellen, mein Name ist Rodriguez Pazzanatas von der Agentur Senora Fack. Sie hat dann angerufen.
Was für eine Überraschung, Sie sind ja Spanier.
Nein, ich bin aus Argentinien.
Und so dünn.
Für Sie, Frau, für Sie.
Ja, dann kommen Sie mal rein.
Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Sie haben eine sehr schöne Wohnung.
Ja, bitte nehmen Sie doch Platz.
Recht herzlichen Dank.
Ich bin jetzt doch ein bisschen nervös. Ich habe ja sowas auch noch nie gemacht. Das ist das erste Mal. Und mein Mann, der ist nicht da. Und ja, wie das dann so ist.
Erst einmal muss aber finanziell geregelt werden. Jetzt brauche ich 200 Euro sofort bar auf der Hand.
Ja. Bitte schön.
Gracias. So, so lässig geht gut Arbeit. Also, passen Sie auf. Ich habe einen Koffer dabei mit einem kleinen bisschen vielleicht Hilfsmittel, um auch für Sie die Sache schön zu machen. Dann sagen wir mal schauen wollen. Was immer gut ist, ach, erst einmal vielleicht die Stimmung Auflockerung.
Ja.
Mit einem Glas und Sekt, hab einen Sekt dabei. Rodriguez, immer Sekt dabei. So. Ich sehe gerade die Atmosphäre. Das ist für mich so. Er ist so prickelnd schon, das braucht kein Sekt. Gehst du das Glas her? Kann man wieder einpacken, braucht nicht nachher spülen.
Ja, Jazz Club, der frühe Vogel fängt den Wurm, ist aus dem Jahr 2004 und ist der vierte Film von Helge Schneider oder der vierte Kinofilm. Was gab's vorher? Natürlich Texas, Doc Snyder hält die Welt in Atem, 00 Schneider, die Jagd auf Neil Baxter und Praxis Dr. Hasenbein. Dann also Jazz Club und das war für ihn so ein bisschen, man glaubt es kaum, wenn man den Film dann sieht, aber so ein bisschen der Film, den er wirklich machen wollte. Und der unterscheidet sich von seinen anderen Filmen eigentlich hauptsächlich dadurch, dass es nicht einfach nur völlig random irgendwelche komischen Sachen sind, die passieren, sondern dass er so eine melancholische Grundstimmung hat. Und ich weiß nicht, wie es... Also du hast ihn zum ersten Mal gesehen, Christian. Wie war das bei dir, Malte? Weil ich hatte den krass viel lustiger in Erinnerung. Und diesmal fand ich es echt fast deprimierend. Aber dann ist mir auch aufgefallen, ja gut, ich mache auch nebenbei ein bisschen Kunst und habe zwei Jobs und habe den ganzen Tag keine Zeit und kein Geld. So, das ist vielleicht einfach der Film für mich wie für mich gemacht. Aber ich fand ihn echt krass traurig teilweise. Also wenn die in diesem Jazzclub stehen und irgendwie Geld wollen von dem Veranstalter und er halt sagt, ja, ist jetzt eine traurige Sache, aber ich habe keins. Und wir so, ja, das kenne ich.
Willst du noch kurz erzählen, worum es geht eigentlich? Oder
klar.
Diskutieren wir schon?
Helge Schneider ist Teddy Schuh und ja, das ist auch schon witzig. Und lebt für den Jazz, für die Jazzmusik. Er spielt immer abends mit seinen beiden Freunden Steinberg und Howard Risk im alten Grötzinger oder so heißt es, in so einer abgepackten Kneipe. Da spielen die immer Jazz, aber da sind nie Zuschauer und wenn mal jemand da ist, dann wollen die eigentlich nur, dass sie aufhören zu spielen. Um sich sein Jazzleben zu finanzieren, arbeitet Teddy Schuh tagsüber als Fischverkäufer und als Callboy unter dem Namen Rodriguez Pazzanatas. Und ansonsten trägt er noch in den frühen Morgenstunden Zeitung aus. Und ansonsten trifft er sich abends mit einem Obdachlosen, der in seiner Nähe wohnt. Der mit dem Basketball spielt. Ja, das im Grunde genommen ist es so. Und, ja, also bezeichnend ist eigentlich, dass halt er die ganze Zeit schaffen muss und von einem Job zum anderen rennt und eigentlich nie Zeit hat. Und alle anderen Leute in diesem Film, außer der Pflasterverkäufer, machen original eigentlich nichts. Die chillen die ganze Zeit nur ab und sitzen rum und frühstücken und also niemand an, nur er muss die ganze Zeit halt schaffen. Ja, das ist Jazz Club. Ich liebe diesen Film sehr, tatsächlich. Ich weiß, wie ging's euch?
Ja,
mach du.
Da du mir vorhin eine Frage gestellt hast, aber ich mir keine Zeit gelassen hast zum Antworten, sage ich auch nochmal, dass ich den zum ersten Mal geguckt habe. Okay. Auch. Und auch, das ist auch der erste Helge Schneider-Film. Ich dachte, das ist mehr so ein Relikt eurer Jugend von euch dreien. Fand ich auch krass, dass Christian den dann
auch
gesehen
hat. Ich hab die alle gesehen, ja.
Ich war immer so der Typ, ja, wenn ein Helge-Schneider-Film angeht, dann finde ich das eine Viertelstunde lustig und dann gehe ich aus dem Zimmer. So, weil ich dann einfach dann, oder ich penne ein, quasi so. Also, das ist für mich so, weiß ich nicht. Also, zum Beispiel Rodriguez Fasanatas finde ich super geil. Diesen Psychologen, wie auch immer der heißt,
Dr. den
finde ich
auch.
Dr. Henry, der ist mega lustig und dann, als er dann, Achtung, Spoiler, als dann Helge Schneider auch noch einen Alien spielt, das fand ich auch mega lustig. Also dieses Sketch-Comedy-Element finde ich gut, aber so Helge Schneider au naturel, das ist für mich sowas, da komme ich nicht ganz dahinter. Also da kann ich nicht so viel mit anfangen. Ich verliere da ganz schnell das Interesse. Beziehungsweise ich werde da ganz schnell übersättigt an diesem ultra banalen, ich verweigere mich des Schauspielerns und ich möchte eigentlich keinen Anspruch hier reinbringen, absichtlich, also das ist keine Kritik. Ja. Ich komme da nicht so ganz dahinter.
Mhm. Genau, ich hatte ihn auch nicht gesehen, ich habe aber die ganzen anderen Filme alle gesehen, okay. Außer jetzt den neuesten, also Nuno Schneider im Wendekreis der Eidechse. Ich hatte, als ich jetzt nochmal ein bisschen Hintergrundinfos gesucht habe, ist mir aufgefallen, dass der ja auch existiert, einfach der Film. Das weiß ich, da weiß ich gar nichts von. Ich muss sagen, ich wollte eigentlich Praxis Dr. Hasenbein machen, weil das der ist, den wir, glaube ich, in der Schulzeit öfter mal geguckt haben und den ich noch am besten in Erinnerung habe eigentlich. Und da meintest du, Jazz Club ist witziger, und da dachte ich, geil, habe ich auch noch nie gesehen, lass mal über den sprechen. Also ich kann Malte da zustimmen auf eine Art, dass ich finde, man erträgt es eigentlich nicht auf Filmlänge, diesen Helge Schneider rumgeblödel auf eine Art. Ich finde, man ist so ein bisschen ausgelacht oft nach so einer Dreiviertelstunde, Stunde. Das geht mir aber mit vielen Dingen so. Es geht mir zum Beispiel auch mit Monty Python so. Also da finde ich auch oft, dass bei Der Ritter der Kokosnuss dann am Ende da im letzten Drittel man auch so ein bisschen einpennt, weil es einfach nicht mehr geht. Man hat jetzt genug gelacht, es reicht. Und das finde ich war bei Helge Schneider auch immer so. Was ich aber liebe an Helge Schneider ist diese Kreativität und absolute Dummheit. Also bei Helge Schneider-Filmen ist es ja oft wirklich völlig egal, ob es hier noch eine Handlung gibt oder nicht. Und dann spielen mal Schauspieler auf einmal wen anders und dann fährt er mit dem Motorrad einfach in seine Praxis rein bei Praxis Dr. Hasenbein oder eine meiner Lieblingsszenen seiner ganzen Filmografie ist der, bei Praxis Dr. Hasenbein.
Pause, oder?
Genau, für die Pause. Ist so, die Pause war gerade Mittagspause oder sowas und du siehst nur, dass sein Sprechzimmer da gefilmt wird und auf einmal geht so eine Schranktür auf von so einem ganz engen Schrank und er schält sich da halt so raus, weil er scheinbar da mit Mittagspause gemacht. Dann fallen noch irgendwelche Pillen um oder so. Ja. Das ist halt so bescheuert. Sein Sohn ist ein alter Mann. Er fährt immer wieder zu diesem Kioskbesitzer, hat immer den gleichen Dialog jeden Tag. Und da hat man viel wiedererkannt, fand ich persönlich in Jazz Club. Ja. Aber der Film ist auf eine Art nicht so aufwendig wie die anderen, also was die Kostümierung angeht und die Sets. Und dann auch hat eben diese ganz seltsame bitterböse Ebene drin. Plus, was ich eigentlich ganz witzig finde, Helge Schneider ist ja mit Katzenklo eigentlich berühmt geworden, war ja aber vorher, glaube ich, auch Jazzmusiker und so weiter und hat ja eigentlich, also beim Jazz geht's ja eigentlich auch darum, dass du freestylst, dass du was aus einer Situation machst, wenn du jetzt ein Solo hast zum Beispiel. Also du nimmst ein Konzept, was es eigentlich gibt, du hast nur eine Rahmenhandlung und dann kannst du aber auch immer selbst so ein bisschen tun, was du willst. Und wenn es klappt und alle gut zusammenspielen, dann kommt was raus und wenn nicht, dann eben nicht. Und so funktioniert ja manchmal auch die Comedy. Da wird ja dann einfach kein zweites Take gemacht. Da fängt er dann bei Praxis Dr. Hasenbein, um das nochmal zu zitieren, einfach an zu lachen in einer Szene. Dann wird es einfach genommen, weil es witzig ist. Und ich finde, diese Ebene plus diese Mischung, dass alle in dem Film Jazz einfach so richtig kacke finden, das ist für mich eigentlich der größte Witz daran. Das funktioniert einfach gut, weil die offensichtlich ja richtig gut sind, diese Musiker. So. Ja. Und alle immer sagen, was für ein Müll. Also ich finde, der funktioniert, aber habe auch ein paar Kritikpunkte.
Ja, ich finde, warum ich gesagt habe, lass uns mal Jazz Club machen und nicht Praxis Dr. Hasenbein oder die anderen, ist, dass mir das bei Helge Schneider Film grundsätzlich auch so geht wie euch. Also dass ich nach einer Dreiviertelstunde denke, ja okay, jetzt reicht's auch. Und das mag ich aber in Jazz Club so, dass da ja trotzdem im Film noch viel mehr drin ist als in den anderen Filmen. Also weil ja doch irgendwie zumindest dieses Bild, was da abgebildet wird von Teddy Schuh, der halt da in Mülheim an der Ruhr, wo ja Helge Schneider auch herkommt, also ist durchaus auch durch ein bisschen autobiografisch der Film. Also weil und dokumentiert halt so ein bisschen seine Zeit vor seinem Durchbruch, wo er halt auch ohne Schulabschluss und ohne Aussicht auf jemals Kohle halt irgendwelche Scheißjobs gemacht hat und so. Und das findet man da schon wieder und ich finde, das funktioniert sehr gut. Und deswegen mag ich den so. Und bei Praxis Dr. Hasenbein ist es halt so. Das sind halt irgendwie Sketche, die sind super witzig, aber man denkt halt irgendwann, ja, gut, das genügt. Dankeschön. Da, Didel, Düdel, Dol. Das ist doch kein Film.
Kennt ihr das bei manchen Ditsche-Folgen irgendwie, dass dann der Gast reinkommt in diesen Imbiss und dann halt versucht, dadurch lustig zu sein, indem er auch nochmal so ist wie Ditsche. Also dann komplett diese Ditsche-Masche imitiert und dann auch diese Sprechweise. Ich finde das immer ein bisschen nervig. Und dieses Gefühl, dass mich das nervt, hatte ich durchgehend bei Jazz Club, weil sich jeder Nebencharakter auch so verhält wie Helge Schneider. Weil die alle denselben Sprachrhythmus haben und dieselbe Art und Weise haben zu reden. Und ganz deutlich ist das für mich bei den Szenen eben mit diesem Obdachlosen, Charlie oder wie der ist, unter der Brücke, der wirklich eins zu eins dann auch Helge Schneider ist. Und dann dieselben Sachen sagt, so, und Wetter, ja, Wetter, sonnig, ne, ja, und Tonne, ja, Tonne brennt, ja, und dieses, das Ding ist, ich krieg da ganz schnell diesen Helge Schneider Overload und ich frag mich, ob das nicht viel cooler wäre, wenn es da diesen Kontrast gäbe zwischen Helge Schneider und, ja, einer nicht Helge Schneiderigen Welt um Helge Schneider herum, ob, weißt du, oder versteht ihr, was ich meine, und da auch da, dazu geht dann die Frage an euch, lacht ihr über das, was ihr seht, oder ist es lustig, weil ihr das seht? Also weil es das überhaupt gibt, also auf so einer Metaebene quasi, kommt da mehr der Humor raus für euch?
Ich finde sowohl als auch, also da gibt es solche und solche Gags. Also was er halt, weiß nicht, es dreht sich ja ganz viel um seine Scheißjobs und da ist es halt schon, finde ich, ein Hammer-Gag, wenn du in einem Fischladen arbeitest und jemand kommt und will zwei oder drei Aale. Und dann packt er halt diese Aale da, das ist ein guter Aal. Und dann halt die zweiten, und dann bei 17 ballert halt noch so einen vierten Aal drauf, auch ein schöner Aal, gibt ihm die halt einfach so in die Hand. So, da kann ich schon herzlich drüber lachen, muss ich sagen. Oder wir haben es vorhin kurz angesprochen, schon vor dem Cast, halt die Szene, wo er diese völlig durchnässte Zeitung halt trotzdem in diese Briefkästen halt einfach irgendwie reinflanscht. So, und da ist, in diesen Momenten ist der Film auch so ehrlich, finde ich. Also, weil das halt wirklich so, wenn du halt morgens irgendwie um 4 und sein Wecker klingelt ja auch immer sofort, sobald er ins Bett geht, quasi. wenn du da halt irgendwie diese durchnässte Zeitung, die auch so richtig geil einfach aus so einem Auto rausgeschmissen wird auf die Straße, wo er sie dann aufsammeln muss und dann da ist er dann halt mega abgefuckt. Und, aber, es ist, um deine Frage zu beantworten, Malte, gibt sowohl das als auch das, also es ist schon bei dem Film auch so, dass ich viel auch einfach lache, weil ich mich auch daran erinnere, wie ich halt zum Beispiel mit Dense oder so diesen Film halt 1000 Mal gesehen habe. Und so.
Ich finde das bei dem obdachlosen Penner da unter der Brücke, den ich eigentlich mit am witzigsten finde aus dem Film, finde ich gar nicht so, dass er so Helge Schneider unbedingt imitiert, sondern dass er auch so ein bisschen dieser Schnack aus dem Pott halt einfach ist. Ja. Also dieses so, ja, das macht die Arbeit ja nix, ne, ja, hier sitzen und dann so, na, was hast du den ganzen Tag gemacht? Oh, ich bin den ganzen Tag mit dem Ball durch die Stadt, ne.
So, das ist aber so schön, finde ich, dieser Satz, den er da sagt, so, ich bin den ganzen Tag mit dem Ball durch die Stadt, die Leute haben mich alle angeguckt, als wäre ich irgendein Spinner, aber was soll ich machen, Sport ist mein Leben.
Ja, genau, und das ist dann auch okay. Und er haut ja dann auch sofort da wieder ab. Er kann ja nie mit ihm reden, weil er irgendwie keine Zeit hat. Und das finde ich schon irgendwie geil, wie der so, also der, dass er sich freut, dass er jetzt da einen Teppich hat und so weiter. Und du siehst ihn. Aber für mich ist das auch, deswegen wundert mich, dass, ich habe das auch gelesen, dass Helge Schneider gesagt hat, so diesen Film wollte ich jetzt mal machen. Denn vier sind auch so Versatzstücke aus alten Filmen. Also, dass er so ein alter Typ mit dem Ball ist, ist halt auch Peterchen ein bisschen aus Praxis Dr. Hasenbein. Und das hat mir gut gefallen. Was ich aber bei Jazz Club echt nervig finde, ist dann dieses Ende, wo dann ewig nur noch gejazzt wird und dann kommen die Aliens und sowas und das finde ich ganz schön anstrengend eigentlich. Da fand ich diesmal diese Gag-Szenen witziger, aber zwischendurch war auch viel nix und ich fand auch viele von diesen Fischladen-Dingern haben auch nicht so richtig gezogen, muss ich sagen. Also ich fand Helge Schneider selbst fast gar nicht so doll in dem Film, außer in ein paar Rollen. Also am Anfang dieser Callboy, Alter.
Rodriguez Tazanatas.
Ja, wo er da überhaupt gar nicht auch nur versucht, so einen spanischen Akzent irgendwie nachzumachen. So. Das fand ich schon richtig nice irgendwie. Aber es war auch, ich hatte auch das Gefühl, war so ein bisschen der Helge Schneider-Film vielleicht mit dem wenigsten Aufwand eigentlich, den ich bis jetzt gesehen hatte. Ganz interessant.
Ja. Ich find's doch irgendwie, ja, weiß ich nicht, ich will nicht zu viel drauf rumreiten, aber ich find's so ein bisschen widersprüchlich, dass er in diesem Film ja auch sehr viel einfach nur, also dass der Witz eigentlich immer noch kommentiert wird von Helge Schneider. Fandet ihr das hier dann irgendwie besser als zum Beispiel bei Robin Hood, weil hier ist es ja auch so, dass er sagt, ich habe meinen Schlüssel vergessen, dann muss ich jetzt klingeln und dann, und ich hoffe, meine Frau wacht nicht auf und dann spielt er halt irgendwie Trompete oder was immer vor der Tür und die Frau wacht auf. Der Witz hätte halt auch funktioniert, wenn er nichts gesagt hätte, wenn er dann einfach seinen Schlüssel nicht findet, ganz laut klingelt, weißt du, und das ist halt auch so, dass halt Helge Schneider irgendwie alles, was er in diesem Film macht, auch nochmal so vor sich hin murmelt irgendwie. Und das, dieses alles Kommentieren, diesen Stil, den habe ich auch nicht so richtig gemocht hier in diesem Film. Bei Robin Hood auch nicht so sehr. Aber hat euch das hier nicht so gestört?
Ich weiß, was du meinst. Ich finde, es ist hier ein bisschen anders. Also oft überschneidet sich natürlich ein bisschen mit etwas, was ich eigentlich nicht haben kann, ist, wenn jemand lustige Stimmen macht und irgendwas erzählt. Aber manchmal kann auch das, wenn du mich mal lustig nein. Bei Helge Schneider finde ich das halt ganz geil, dass er so in seiner blöden Stimme so alltägliche Kacksachen auch sagt, so, oh, jetzt so viel Zeitung ausgetragen, jetzt aber schnell zur Arbeit, hoffentlich komme ich nicht zu spät. So, das ist halt schon irgendwie witzig, weil das so doof ist, also weil die halt vorher, also ich muss auch wirklich sagen, diese Zeitungsaustrageszene ist für mich ein absoluter Highlight in dem Film, weil diese Scheißzeitung da rein und dann noch diese diese Treppe da runter geht, dass alles wegfliegt, der das halt immer wieder aufsammelt, weil er das natürlich so abgeben muss. Also dieses so Festhalten an diesen alltäglichen Pflichten, die man hat, obwohl es völliger Bullshit ist, das finde ich da auch so ein bisschen drin. Aber ich weiß, was du meinst, Malte, so, das kann ich jetzt nicht so richtig verargumentieren, warum es hier funktioniert.
Es ist halt so ein bisschen einfach für mich so dieses, ja, Helge Schneider darf das halt. So, also der hat sich das verdient, seine dummen Sprüche zu machen und was weiß ich, also seine dummen Stimmen, meine ich, und so, und da, und auch diese Filme sind ja eh irgendwie, ich weiß nicht, er macht ja eigentlich fast gar keine Witze, so, sondern er macht ja, es passiert ja einfach immer irgendwas, also was dann irgendwie durch die Absurdität irgendwann witzig wird, so. Gut, ich meine, das Beispiel mit dem Schlüssel ist dann schon, da hast du schon recht, dass da der Witz eigentlich, also der würde auch so funktionieren, aber irgendwie, weiß nicht, das ist alles so sympathisch, diese ganzen Leute, obwohl die so durch sind einfach, also weiß ich, also mit meinem Lieblingsmensch in diesem Film ist auf jeden Fall dieser dicke Nachbar, der halt den ganzen Tag an seinem Türspion steht und immer wenn irgendwas passiert, halt erstmal einen kurzen trinkt. So, das ist jetzt aber ein Grund. So,
und das ist halt ich mag dieses Übertriebene so, also dieses, dass die Menschen manchmal wie in so einem Kinderbuch sich verhalten, weißt du so? Also wenn du so ein Kinderbuch siehst, einer ist dann der Feuerwehrmann und der andere ist, ich bin der Briefträger und bringe jetzt die Post. Ja. Und wenn das halt tatsächlich erwachsene Leute machen, die eigentlich Schauspieler sind, dann hat das so was ganz absurdes Bilderbuch. Artiges. Und das gefällt mir dann richtig gut. Und deswegen mochte ich das hier. Und ich fand, das war auch wie in anderen Helge Schneider Filmen, dass die ganzen Nebencharaktere alle so völlig unklar reden, wie normale Menschen nicht reden. Aber manchmal schon mit Sätzen, die man sagen könnte. Aber die sagen es oder gucken zu lange blöd in die Kamera, dass sie jetzt drei Heringe wollen. Das ist so eine ganz seltsame Gruselatmosphäre, die man so bekommt. Was ist denn da, wo sie dann in dieser Arztpraxis sind? Und auf einmal kommt dieser Typ, der diesen Sack überm Gesicht hat.
Völlig
und
das unklar,
so, dann ist er sofort
das hab ich auch
weg.
Nicht.
Ich weiß nicht. War ich schon ganz geil.
Gut.
Habt ihr noch was?
Nö.
Dann würde ich sagen, was das zu Jazz Club von Helge Schneider. Ihr könnt uns ja mal schreiben, wenn ihr, hat ja jeder, solche Comedy-Filme aus der Jugend, aus der Kindheit, die ihr irgendwie richtig geil findet. Schreibt uns mal, welche das waren. Nur ein kurzes Fazit jetzt. Was würdet ihr sagen, nochmal abschließend zu diesen drei Filmen? Sollen wir nochmal so einen Cast machen? Soll man sich nochmal andere gucken? Oder lässt man die Sachen lieber in irgendwelchen Schubladen, wo man sie mal als lustig abgehakt hat?
Und man kann es schon gucken, glaube ich. Weil, also selbst wenn man jetzt, also auch bei Robin Hood, Helden in Strumpfhosen, den ich jetzt wirklich borderline schrecklich fand beim Gucken. Das hat den Film aber nicht schlechter gemacht für mich. Also das hat nicht die Erinnerung jetzt getrübt oder so. Also ich weiß trotzdem noch, warum ich den mega abgefeiert habe früher. Und das ist auch okay. Deswegen hat man gar nicht so viel zu verlieren. Und mit Nackte Kanone und Jazz Club hatte ich jetzt auch wieder Spaß. Und gerade Nackte Kanone kann man immer gucken. Ich hätte schon mal Bock, da so ein bisschen auf Maxes Vorschläge einzugehen und mal so Bud Spencer, Terence Hill in die Richtung da noch ein bisschen, auch nochmal so alte Comedies können wir schon nochmal machen.
Ich finde auch, das waren jetzt alles Filme, die beim nochmaligen Gucken, also Jazz Club habe ich jetzt zum ersten Mal geguckt, also schon auch irgendwie irgendwo ihre Längen haben und auch ganz klare Schwächen, die sind nicht alle zu 100% lustig und Meisterwerke, aber es sind eben alles Filme, die man auch nur wegen bestimmter Szenen halt immer noch lieben kann und auch für die Ewigkeit lieben kann. Also bei Nackte Kanone, den haben wir zusammen geguckt, Christian, da war auch mal eine Viertelstunde drin, da weiß ich nicht, da ist nichts Lustiges mehr für mich drin gewesen. Ja. Aber dann gab es halt auch wieder die 3-4 Szenen, die sind so genial, deswegen kann man, da, man kann den Film nicht abwatschen. So. Und das ist halt, das war für mich bei allen 3 Filmen auch drin, auch bei Helge Schneider, für den ich auch eine Grundsympathie habe. Ich finde es toll, dass es den gibt und dass er sich mit diesem Stil so irgendwie etabliert hat und dafür, dass es da ein Publikum gibt. Aber das trifft mich dann einfach nicht persönlich so im Humorzentrum, um es mal so zu sagen.
Dann gucken wir im nächsten Cast die anderen 3 Filme von Helge Schneider, bis wir das hier ins Humorzentrum reingehämmert haben. ich hätte ganz gerne, vielleicht kann das einer zu Hause machen, Nackte Kanone Supercut. Alle 3 Filme, nur die Mega-Gags. Das würde ich mir ganz gerne angucken. Gibt's vielleicht muss ich ihn irgendwann YouTube selber machen. Auf YouTube gibt es irgendeinen Zusammenschnitt, aber da sind auch manche ellenlangen Szenen, da wie sie da die Babys diese Treppe an den Bahnhof da
runter schmeißen. Aber das ist schon eine ziemlich geniale Szene.
Ja, das ist schon nicht schlecht. Naja, vielleicht dann mal anders. Da würde ich sagen, kommen wir noch fix zur Abschlussrunde.
Dankeschön, Dankeschön. Das war's mit dem Pancast.
Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben.
Hey, du kleine Frechdachs. Na und ob?
Ich war, das hatte ich ganz vergessen zu erwähnen, ja, bei den Beginnern in Dresden, weil ich vor einem halben Jahr oder länger, als der Ahnma-Hype noch richtig groß war, zugesagt hatte, auf dieses Konzert zu gehen. Ich habe ja in meiner Jugend nicht so viel Beginner gehört wie andere, was aber auch eigentlich erstaunlich ist, weil die haben ja eigentlich fast keine Lieder. Also mich hat eigentlich gewundert, dass sie ein Konzert füllen konnten, denn es war, ist jetzt das 3. Album gewesen, Advanced Chemistry, was rausgekommen ist. Wenn man große, große Beginner-Nostalgie hat, dann macht das, glaube ich, Spaß, so ein Konzert, sonst kann man es sich sparen. Also es ist so, es war ganz solide alles, aber es war auch ein bisschen müde, könnte man sagen. So, es waren auch alle so ein bisschen runtergerockt, die Sachen. Was cool war, war, dass irgendwann Torch und Afrop auch noch am Start waren. Und dann gab es so ein Medley. Das ist halt irgendwie witzig, dass die dann so alle da sind.
Im Altersheim-Ausgang, oder was?
Genau, also Afrop auf jeden Fall war auch Vorprogramm. Das war auch ein bisschen peinlich und manche Songs klangen einfach live dann nicht so geil, also auf die man sich gefreut hat. Also ist in Ordnung, würde ich sagen. Kann man sich angucken, die Beginner waren, ich fand, was ich cool fand, die Stimmung war sehr positiv und die waren sau entspannt und man hat gemerkt, dass da schon auch die Mega-Fans im Publikum waren, die es richtig, richtig gut fanden. Ja. Und das hat mir dann gereicht eigentlich. Aber wenn man sich so überlegt, ist jetzt kein Event, was man unbedingt gesehen haben muss. Und dann habe ich ein Buch gelesen, das war noch in Thailand, In Watermelon Sugar von Richard Brautigan. Ist so ein auch mal so magischer Realismus, ich glaube auch so Beat Generation Schriftsteller. Mhm. Ist ein Hammerbuch, ist ganz kurz, also so 120 Seiten, so eine Novelle. Mhm. Kann man nicht richtig erklären, worum es geht. Es geht um so einen Typ, der wohnt in einer seltsamen Gemeinde, die Eye Death heißt, die manchmal von Tigern heimgesucht wurde, bis es keine Tiger mehr gab und die alles aus Wassermelonenzucker bauen. Und jeden Tag sieht die Welt ein bisschen anders aus, weil die Sonne alle 7 Tage, also immer die Farbe ändert. Und dann gibt es The Forgotten Works. Das sind so eine Mine, in der irgendwie Relikte aus der Vorzeit sind, die wahrscheinlich unsere Zeit ist. Und es geht so ein bisschen um Kommunenleben, aber auch um so eine ganz tolle bildliche Beschreibung von einem Ort, den es eigentlich gar nicht geben kann. Und das macht Spaß, das zu lesen, wenn man Bock auf sowas hat. Also beim Murakami, den wir auch alle gelesen haben, sind ja auch manchmal solche Sachen drin. Gibt es eine große Empfehlung für mich. Fand ich richtig geil, das Buch. Und da hat mir mal wieder so gezeigt, wie man einfach so eine Stimmung manchmal aufbauen kann, ohne wirklich eine Geschichte zu erzählen, die wunderschön ist. In Watermelon Sugar, Richard Brautigan.
Bei mir lichtet sich langsam der Stundenplan ein bisschen wieder. Deswegen habe ich auch endlich mal wieder was beizutragen und nicht nur eine Sache. Ich habe zum einen Jella geguckt. Das ist ein Film von Christian Petzold. Und wie es dazu kam, ist wie folgt. Und zwar wollte ich eigentlich mal einen früheren Film von Maren Ade gucken, die ja Toni Erdmann gemacht hat. Und ich dachte mir, naja, mal schauen, ein bisschen deutsches Indie-Kino, warum nicht? Und dann habe ich irgendwie auf Wikipedia gelesen, dass Christian Petzold so ein bisschen der Begründer von diesem wie Berliner Schule nennt sich das, glaube ich, Film ist. Und habe dann also Jella von ihm geguckt und was so ein bisschen bezeichnet für den deutschen Indie-Film, weil ist ganz okay, die Hauptdarstellerin ist super und aber irgendwie halt auch wieder sehr lame. Also es geht irgendwie darum, also es ist so ein bisschen so antikapitalistisch auch angehaucht, also es geht darum, dass eben Jella, so heißt die die Protagonistin, die zieht aus Wittenberge weg in den Ruhrpott, weil sie da ein Jobangebot hat und dann ist es aber doch nicht und bla 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 und hat sich von ihrem Mann getrennt und der will sie dann zum Bahnhof tragen und stalkt sie, nicht tragen, fahren und stalkt sie so ein bisschen und fährt dann halt das Auto über die Brücke in die Elbe und dann wacht sie halt wieder auf und kriegt dann doch noch den Zug und so und eigentlich ist relativ sofort klar, die ist halt einfach dabei gestorben quasi und das ist nur noch ein Todestraum und das wird so versucht subtil in diesen Film einfließen zu lassen und das gelingt so gnadenlos überhaupt nicht, dass es halt sofort klar ist. So dann, also da wird halt viel zu mit dem groben Pinsel einfach gemalt. So dann fällt ihr irgendwie ein Glas runter und dann sieht sie Wasser und auf einmal hörst du ganz viel Wasser und dieselben Sounds, die auch nach diesem Unfall waren und so. Und das passiert halt die ganze Zeit. Und das ist halt so irgendwie so, spätestens nach 20 Minuten denkt man so, ja okay, ich hab's verstanden. Das passiert, das ist hier eine Traumwelt und nicht wirklich passiert. Und dann versucht sie der Film aber trotzdem am Ende als großen Twist dann zu präsentieren, dass sie schon tot ist. Und du denkst dir so, ja, vielen Dank, danke für nichts. Jella von Christian Petzold. Ansonsten habe ich
jetzt niemand mehr gucken.
Nee, wirklich braucht man aber auch wirklich nicht. Also lohnt sich nicht. Was habe ich noch gemacht? Ich habe mir ein Computerspiel geholt und zwar Spec Ops The Line, so ein Kriegsspiel und gilt so ein bisschen als das erstmal das Gears of War für die PC-Community. Spannend. Nee, aber es soll, ich habe jetzt noch nicht so viel gezockt, aber soll sehr kritisch mit Krieg umgehen. Also zu kritisch für eigentlich ein Kriegsspiel. Deswegen bin ich mal gespannt, ich werde mehr erzählen. Und was da gab es direkt, als ich mich darüber informiert habe, direkt auch den nächsten Dämpfer. Und zwar hat es ganz viele Preise und tolle Bewertungen bekommen, hat sich aber überhaupt nicht verkauft und deswegen hat das Studio, was sie gemacht haben, auch ein deutsches Studio, glaube ich, ab dann wieder Spiele gemacht, die den Krieg nicht ganz so kritisch sehen. Also,
yay. Jager Studios, ja, Spec Ops The Line, großer Hype gewesen, ja, so 3D-Cover-Shooter, fand ich total scheiße, muss ich sagen. Also für mich.
Ich werde berichten.
Ja, genau. Wenn du Gears of War auf dem PC willst, kannst du dir Gears of War auf dem PC kaufen.
Das gibt's es mittlerweile.
Ja.
Ah, ja.
Malte.
Ja, ich war auf der Leipziger Buchmesse und wer da meinen völlig toll ausgearbeiteten Beitrag zu hören will, ungefähr 3 Minuten lang, im letzten Off Duty, Christian erzählt, spreche ich da ein paar Minuten über die Buchmesse. Ansonsten möchte ich noch ganz kurz einen Trailer empfehlen. Der Film heißt Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ist der neue Film von dem Regisseur von Brügge sehen und sterben und Seven Psychos und den mag ich, die beiden Filme fand ich beide extrem genial und auch nach dem Trailer freue ich mich schon wieder total auf diesen Film. Soweit von mir.
Cool. Ich fand Seven Psychos, so wie auch Spec Ops The Line, auch so richtig scheiße. Dann haben wir ja noch ein bisschen Dissonanz hier im letzten Abschlusssegment gehabt.
Schade.
Wenn ihr auch noch hören wollt, wie ich ganz viel rede und in jedem Satz ungefähr 15 Mal so sage oder halt oder irgendwie, dann kann ich euch den zweiten Teil vom Pancast of Duty zu meinen Reisegeschichten empfehlen. Der kommt nämlich am nächsten Donnerstag raus. Und sonst hören wir uns regulär im 145. Pancast wieder. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.